请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Mittwoch, dem 27. November 2024 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Anschließend führt Juliane Miller in der Sendereihe Taiwan in Bewegung ein Interview mit dem Verfassungsrechtler Lin Jiahe über Taiwans Verfassungsgericht. Im Wirtschaftsmagazin führt Elon Huang ein Gespräch mit Dr. Eva Lagerbeck, der neuen Chefin des deutschen Wirtschaftsbüros Taipei. Nun zuerst die Nachrichten. Die G7-Außenminister betonen die Bedeutung von Stabilität in der Taiwanstraße. Der Außenminister von Paraguay ist zu einem viertägigen Besuch in Taiwan eingetroffen. Und erster Spatenstich am Gelände des Taiwan-Laternenfestes 2025 in Taoyuan. Die Meldungen im Einzelnen. Die Außenminister der G7-Staaten haben in ihrer gemeinsamen Erklärung die Bedeutung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße betont. Die Wahrung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße sei für die internationale Sicherheit und den Wohlstand unverzichtbar, heißt es in der gemeinsamen Erklärung. Sie rufen zu einer friedlichen Lösung der Frage zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße auf. In der gemeinsamen Erklärung haben die Außenminister und Außenministerinnen der G7-Staaten nach dem Treffen in Italien außerdem ernsthafte Besorgnis über die Situation im Ostchinesischen Meer und Südchinesischen Meer zum Ausdruck gebracht. Sie bekräftigten ihre starke Ablehnung einseitiger Versuche, den Status quo mit Gewalt oder durch Zwang zu verändern. Taiwans Außenministerium dankte den G7-Staaten für die anhaltende Unterstützung Taiwans. Taiwan werde die Zusammenarbeit mit den G7-Mitgliedstaaten weiterhin stärken und durch konkrete Maßnahmen universelle Werte wie Demokratie, Freiheit, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit schützen. Taiwan werde gemeinsam mit gleichgesinnten Partnern die regelbasierte internationale Ordnung verteidigen und sie für Frieden, Stabilität und Wohlstand in der Region und der internationalen Gemeinschaft einsetzen. Der Außenminister von Paraguay ist heute an der Spitze einer Delegation zu einem viertägigen Besuch in Taiwan eingetroffen. Paraguays Außenminister Ruben Ramírez Lezcano und seine Delegation wurden heute frühmorgens am internationalen Flughafen Taiwan-Taoyuan von Vizeaußenminister Tian Zhongguang willkommen geheißen. Ramírez sagte nach seiner Ankunft am Flughafen, er freue sich erneut, Taiwan besuchen zu können, um die bilateralen Beziehungen weiter auszubauen. Er übermittelte auch Grüße von Paraguays Präsidentin Santiago Peña an Taiwans Präsidentin Lai Ching-te. Wie das Außenministerium mitteilte, wird Ramírez während seines Besuches unter anderem mit Präsident Lai Ching-te zusammentreffen, mit dem Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrates Joseph Wu und mit Außenminister Lin Jialong. Die Außenminister von Paraguay und Taiwan werden außerdem ein gegenseitiges Abkommen über Visafreiheit unterzeichnen. Paraguay gehört zu den 12 Staaten, die offizielle diplomatische Beziehungen mit der Republik China, Taiwan, unterhalten. Präsident Lai Ching-te hat gestern US-Senator Jeff Merkley im Präsidialamt empfangen. US-Senator Merkley ist auch Co-Vorsitzender des vom US-Kongress eingesetzten Exekutivausschusses zu China, einer staatlichen Einrichtung der USA zur Beobachtung der Menschenrechtslage und Rechtsstaatlichkeit in der Volksrepublik China. Präsident Lai sagte bei dem Treffen mit US-Senator Jeff Merkley, er hoffe, dass Taiwan und die USA neben der Stärkung der Zusammenarbeit im Bereich Sicherheit auch gemeinsam am Aufbau verlässlicher Lieferketten arbeiten werden. Er hoffe, dass die USA und Taiwan die bilaterale Handels- und Wirtschaftspartnerschaft weiter vertiefen, ein noch besseres Umfeld für den Austausch in Wirtschaft und Handel schaffen und noch größere Beiträge zu Frieden und Stabilität in der Region, zum globalen Wohlstand und zur globalen Entwicklung leisten werden. Lai fügte hinzu, Taiwan werde weiterhin sein Bestes zur Stärkung der Landesverteidigung tun. Taiwan werde auch weiterhin seine wirtschaftliche Resilienz stärken. Er äußerte außerdem die Hoffnung, dass mit Unterstützung des US-Kongresses die Gesetzgebung zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zwischen Taiwan und den USA noch in diesem Jahr abgeschlossen werden kann. US-Senator Jeff Merkley betonte, dass er während seiner Zeit als US-Senator alles dafür tun werde, um die Verbindungen zwischen den beiden Demokratien weiter zu stärken. Er sagte, die USA stehen nun vor einem Regierungswechsel. Er wolle bekräftigen, dass das US-Repräsentantenhaus und der US-Senat, die Demokraten und die Republikaner, gemeinsam an der Seite Taiwans stehen. Das Verbrauchervertrauen ist im November weiter gesunken. Gemäß den heute von der National Central University veröffentlichten Ergebnissen ihrer November-Umfrage fiel der Verbrauchervertrauensindex um 1,57 Punkte auf 75,49 Punkte. Damit fiel der Verbrauchervertrauensindex den zweiten Monat in Folge. Davor war das Verbrauchervertrauen 5 Monate in Folge gestiegen. Gemäß den Umfrageergebnissen ist das Verbrauchervertrauen in 5 der 6 erfassten Bereiche gesunken, nämlich Vertrauen in den Aktienmarkt, Familienfinanzen, das lokale Wirtschaftsklima, Beschäftigungsaussichten und Kauf von langlebigen Gütern. Nur das Vertrauen in der Kategorie Verbraucherpreise ist gestiegen. Dem Direktor des Forschungszentrums für Taiwan-Wirtschaftsentwicklung an der National Central University, Wu Daren, zufolge ist der Rückgang unter anderem auf die selektiven Kreditkontrollen der Zentralbank und strengere Kreditvergaberichtlinien zurückzuführen. Dies habe das Vertrauen in den Immobilienmarkt geschwächt. Er wies außerdem auf globale Unsicherheiten hin. Die vom designierten US-Präsidenten Donald Trump angekündigten Zölle auf Importwaren aus China, Kanada und Mexiko seien ein Unsicherheitsfaktor für Taiwans Exporte und ein Risiko für Taiwans Wirtschaftsentwicklung im kommenden Jahr. Die Stadt Taoyuan hat heute den ersten Spatenstich für das Laternenfestgelände und die Hauptlaterne des Taiwan-Laternenfestes 2025 vorgenommen. Das nächste Taiwan-Laternenfest findet in der Stadt Taoyuan im Bezirk Zhongli statt. Gemäß dem Direktor der Tourismusbehörde Zhou Yonghui umfasst das Laternenfest eine Fläche von rund 10 Hektar mit 2 Geländen. Das Hauptgelände des Laternenfestes mit der Hauptlaterne und dem Spielgelände der Lichter. Das Hauptgelände befindet sich an der Station der Hochgeschwindigkeitseisenbahn Taoyuan. Dort befindet sich auch die MRT-Haltestelle A18. Das zweite Gelände befindet sich eine MRT-Station weiter an der MRT-Station A19 Taoyuan Sportpark. Der Bürgermeister von Taoyuan, Zhang Shancheng, sagte, dass das Taiwan-Laternenfest nach 9 Jahren wieder in Taoyuan stattfinden wird. Die Stadtregierung Taoyuan werde alles daran setzen, gemeinsam mit der Zentralregierung ein erfolgreiches Laternenfest zu gewährleisten. Das Taiwan-Laternenfest 2025 wird vom 12. bis 23. Februar stattfinden. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute niedriger geschlossen. Der Aktienindex TAIEX fiel um 343,98 Punkte oder 1,52% auf 22.334,78 Punkte. Das Handelsvolumen erreichte 371,73 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 10,91 Milliarden Euro oder 11,44 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es in ganz Taiwan überwiegend sonnig bei Temperaturen zwischen 12 und 26 Grad Celsius. Die Aussichten für morgen Donnerstag. Taiwan steht unter dem Einfluss einer Kaltfront. Morgen wird es gemäß den Vorhersagen der Wetterbehörde weiterhin sonnig bleiben bei Temperaturen zwischen 9 und 20 Grad im Norden, zwischen 12 und 24 Grad in Mittel-Taiwan und zwischen 15 und 26 Grad Celsius in Süd-Taiwan. Dies waren die Tagesnachrichten am Mittwoch, dem 27. November 2024 von Radio Taiwan International. Nun folgt Taiwan in Bewegung.
Hallo und herzlich willkommen bei Taiwan in Bewegung. Am Mikrofon begrüßt euch Juliane Miller. Taiwan hat seit Februar dieses Jahres eine Minderheitsregierung. Die Demokratische Fortschrittspartei, DPP, stellt den Präsidenten, hat jedoch im Parlament nur 51 von 113 Sitzen. Schon im Frühsommer verabschiedete die Opposition unter Protest der Regierungspartei sowie diverser zivilgesellschaftlicher Gruppen eine Reform des Parlamentsgesetzes. Ende Oktober jedoch befand das taiwanische Verfassungsgericht diese Gesetzesänderungen für überwiegend verfassungswidrig. Nun sehen viele Rechtswissenschaftler, Anwälte und zivilgesellschaftliche Gruppen das Verfassungsgericht selbst in Gefahr. Grund dafür ist ein Gesetzesvorschlag, der die Zahl der für eine Entscheidung des Verfassungsgerichts erforderlichen Richter ändern möchte. Darüber spreche ich heute mit dem Verfassungsrechtler Lin Jiahe. Lin Jiahe ist Professor für Arbeits- und Verfassungsrecht an der National Zhengzhi Universität in Taipei. Um zu verstehen, was es mit dem Gesetzesvorschlag auf sich hat, braucht es aber zunächst einen kurzen Hintergrund. Im Oktober dieses Jahres sind 7 taiwanische Verfassungsrichter planmäßig aus dem Dienst geschieden und Präsident Lai Ching-te hat bereits 7 neue Kandidaten zur Nachfolge nominiert. Allerdings wurden diese Kandidaten bisher nicht vom Parlament bestätigt. Dadurch ist das taiwanische Verfassungsgericht derzeit unterbesetzt und hat nur 8 Verfassungsrichter statt den regulären 15. Um ein Urteil zu erlassen, müssen 2/3 der sich derzeit im Amt befindenden Richter anwesend sein. Urteile erfordern eine einfache Mehrheit. Die Oppositionspartei Kuomintang will nun das Verfassungsprozessrecht ändern. Nach ihrem Gesetzesvorschlag wären 10 Richter erforderlich und ein Urteil würde die Zustimmung von 2/3 der Richtern erfordern, also ebenfalls 10 Richtern. Hören wir nun das Interview mit Lin Jiahe.
Warum wurden jetzt noch keine neuen Richter gewählt?
Weil die Mehrheitsparteien im Parlament also immer versucht haben, dieses Verfahren zu verzögern. Mhm. Ja. Und normalerweise ist so, zum Beispiel dieses Jahr Ende die Amtszeit von 7 Richter eigentlich am Ende Oktober. Mhm. Ja. Und normalerweise begann dieses Wiederwahlverfahren vor 2 Monaten vor Ende ihres Amtszeit. Mhm. Aber dieses Jahr nicht. Dabei die Mehrheitspartei im Parlament immer versucht, diese Verfahren zu verzögern und die Legitimität der Verfassungsrichter abzuschwächen.
Gab es in der Vergangenheit auch schon so Probleme bei der Richterwahl?
Niemals passiert. Die Mehrheitspartei im Parlament haben schon mal verweigert, die nominierenden Verfassungsrichter oder Richterinnen vom Präsidenten zu verweigern. Ich glaube zwischen 2000 und 2008, weil damals war in Taiwan auch die sogenannte Minderheitsregierung. Mhm. Ja, aber wenn ein Weg, zwei Wege schon verweigert geworden sind, waren, dann gab es noch immer genug Zeit, wieder eine neue zu nominieren.
Was bezweckt die KMT damit, dass sie die Wahl von neuen Richtern blockiert? Versuchen sie, den Präsidenten dazu zu bringen, andere Richter zu nominieren?
Ja, ja. Und das sei, schon ein bisschen komplizierte Situation, schon mal passiert, aber damals waren unsere Erfahrungen, das heißt, es gab immer noch genug Zeit, wieder neue zu nominieren. Ja, gab es noch genug Zeit. Mhm. Aber dieses Jahr natürlich nicht.
Es gibt jetzt die Darstellung, dass die Richter, die von einer Partei nominiert werden, eben auch im Sinne dieser Partei entscheiden. Ist das in den USA ist das ja oft so, in den Vereinigten Staaten. Ist das in Taiwan ähnlich, dass es diese eine gewisse Loyalität der Richter zu der Partei gibt, die sie ernannt hat?
Ob das Problem ist, ob einige Verfassungsrichter oder Richterinnen politisch ein bisschen orientiert, also mehr für die DPP oder mehr für die Kuomintang, ja. Das muss ich mal sagen, ja. Mhm. Aber wenn sie, also Verfassungsrichter oder Richterinnen schon geworden waren, mhm, ja, und für ihre Entscheidungen ist mehr politisch orientiert, mehr für die also Interesse einer bestimmten politischen Partei, muss man sagen, theoretisch nein. Mhm. Das heißt, unsere Verfassungsrichter und Richterinnen haben ihre Entscheidungen so getroffen, mehr neutral, mhm, mehr richtig orientiert.
Wie begründet die KMT diesen Vorschlag? Also wieso sagen Sie, dass das notwendig ist?
Schauen wir ganz genau an, ne, wie die Abgeordnete Professor Ong, ja, mhm, wie sie selbst darüber geäußert hat. Ja, okay. Ong Xiaolin, mhm, ist also Dr. Ulysse vom Verwirrt in München. Mhm. Ja, und sie hat vor einigen Tagen in einem Radio-Interview ganz klar gesagt, ohne die Verfassung Gerichtsbarkeit in Taiwan wäre es besser.
Wie wahrscheinlich ist es, dass jetzt dieser Änderungsvorschlag angenommen wird?
In unserem Verfahren, im Gesetzgebungsverfahren in unserem Parlament, kommt es auch weiter los. Dabei gibt es auch einige sogenannte Negotiation, Verhandlung, mhm, ja, Verhandlung von einigen, also Parteifraktionen im Parlament. Mhm. Aber momentan ist die politische Lage, die politische Atmosphäre ganz, ganz schlecht. Das heißt, fast keine Verhandlung ist denkbar. Also wenn überhaupt kein Kompromiss möglich, dann ist dieser Änderungsvorschlag in Zukunft ist sehr wahrscheinlich angenommen zu werden. Kann sein. Für mich, ich finde 50-50, weil könnte man auch beobachten, schon einige Stimmen innerhalb von dieser Mehrheitspartei im Parlament schon bisschen dagegen. Also alles möglich. Mhm. Können wir auch ein bisschen optimistisch sein, aber pessimistisch müssen wir auch darauf vorbereiten.
Und denken Sie, dass es dann wahrscheinlich ist, entweder noch bevor so ein Gesetzesvorschlag verabschiedet wird oder auch danach, dass dann Präsident Lai Ching-te andere Richter nominiert, in der Hoffnung, dass die Kuomintang zustimmt?
Ja, das ist auch eine sehr, sehr wahrscheinliche Möglichkeit. Das heißt, wahrscheinlich die Zustimmung des Parlaments, mhm, für diese Nominierte ist der richtige Schwerpunkt. Ja, und nicht diese Änderungsvorschlag, diese Gesetzesänderung. Mhm. Diese Änderung ist gar nicht wichtig. Mhm. Ja, das ist keine rationale, keine vernünftige Vorschlag.
Der Vorschlag ist also ein Druckmittel, also eine Art, um Druck auszuüben, den Präsidenten, andere Richter zu nominieren.
Ja, genau.
Das war der taiwanische Rechtswissenschaftler Lin Jiahe im Interview bei Radio Taiwan International. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon sprach Juliane Miller.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun geht es weiter mit dem Wirtschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Dr. Eva Langerbeck, der neuen Chefin des Deutschen Wirtschaftsbüros Taipeh und Delegierte der deutschen Wirtschaft in Taiwan. Zu Ende des zweiten Teils in der vergangenen Woche hatten wir uns über das EUREM unterhalten. EUREM, das steht für European Energy Management Training und wird hier vom Deutschen Wirtschaftsbüro angeboten. Bei dem Thema Energie fiel mir wieder eine Frage ein, und zwar zum Thema Windenergie in Taiwan.
Ich höre manchmal eben, dass es so ein bisschen Probleme gibt bei der Umsetzung oder eben von deutschen Unternehmen, die hier in die Windenergie einsteigen möchten und so, dass es da so ein paar Hürden gibt. Wie würden Sie das zurzeit einschätzen?
Also unserer Erfahrung nach ist es nicht so, dass es nur deutsche Unternehmen betrifft, sondern die Herausforderungen ergeben sich vor allem in den Marktzugangsregelungen in der Windenergie oder generell im Energiewirtschaftsbereich. Es ist kein Geheimnis, dass es aktuell einen Fall bei der WTO gibt. Da geht es um die Local Content Vorgaben, die 60% bei solchen Projekten betreffen. Und die Herausforderung, die uns deutsche Unternehmen immer wieder geschildert haben, ist, dass gewisse Komponenten oder Teile lokal nicht einfach so verfügbar sind. Und wenn, dann teilweise auch nicht in der Qualität, die man brauchen würde. Und das führt dazu, dass man die Sachen natürlich aus dem Ausland importieren muss, kann dann aber zum Beispiel Local Content Forderungen nicht erfüllen. Projekte geraten dann in Zeitverzug. Und das ist zum Beispiel einer der Bereiche, der macht es sehr herausfordernd in diesem Bereich. Und Taiwan hat ansonsten gerade im Bereich Offshore-Wind auch einige Besonderheiten, die manche andere Länder jetzt nicht haben. Also ein Beispiel ist Wartung von Offshore-Turbinen. In vielen Ländern findet diese per Schiff statt. Das geht hier aber aufgrund der Strömung in der Straße von Taiwan nicht so einfach. Das heißt, die Turbinen müssen mit Helikopter gewartet werden. Das ist dann wieder ein anderer Sektor, weil Luftfahrt natürlich mit reinspielt und dergleichen. Da gibt es eigene Regularien und so weiter. Das muss alles gut geplant werden. Und wie immer auch in der Luftfahrt, das ist in Deutschland und in anderen europäischen Ländern nicht anders, dauert so ein Genehmigungsverfahren einfach aus Sicherheitsgründen eine gewisse Zeit.
Kommen wir aber noch mal kurz auf das EUREM wieder zurück. Und zwar auf Ihrer Facebook-Seite habe ich gelesen, die von den diesjährigen Absolventen abgeschlossenen Projekte haben bereits einen Unterschied bewirkt. Sie sparen schätzungsweise 40 Megawattstunden Strom und reduzieren die CO2-Emissionen um über 500 Tonnen pro Jahr. Außerdem sind Kosteneinsparungen in Höhe von 5 Millionen Taiwan-Dollar möglich. Können Sie darlegen, um welche Projekte es sich dabei handelt?
Also das ist richtig, denn eine der Anforderungen des Programms ist es, ein Energiesparkonzept zu entwickeln und damit einen Projektvorschlag einzureichen, der dann konkret auf die Umsetzung eingeht, was auch bewertet wird. Und zu den Konzepten in diesem Jahr gehören einmal die Umstellung auf LEDs, ein temporäres Büro für einen Windpark, ein Projekt zur Aufrüstung und Energieeffizienzsteigerung von Rechenzentren und der Umbau eines Lagers auf Energieeffizienz. Und bei all diesen Projekten, das ist eine der Anforderungen auch des Projektvorschlages gewesen, werden dann die ungefähr zu erwartenden Kosten, die Einnahmen und auch die Emissionen geschätzt. Und die Arbeit zielt dann darauf ab, das, was dann die Kursteilnehmer eigentlich lernen mit ihren Erfahrungen in der jeweiligen Industrie, wo sie bereits Erfahrungen mitbringen, zu kombinieren und dann eine Innovation zu schaffen, die dem Unternehmen dann entsprechend zugutekommt.
Letzte Frage dazu. Haben Sie irgendwie Feedback erhalten? Das sind jetzt individuelle Teilnehmer und die gehen dann zurück in ihre Unternehmen. Haben Sie Feedback so ein bisschen davon erhalten, wie die Unternehmen auf die Vorschläge dieser eurem Teilnehmer reagieren?
Die Unternehmen waren ja von Anfang an mit in das Projekt eingebunden. Das heißt, die Vorschläge waren jetzt keinerlei Überraschung und ich bin mir sicher, dass die Vorschläge dann auch implementiert werden.
Komme ich auf ein anderes Thema zu sprechen, und zwar Ihre Aktivitäten oder die Aktivitäten des Deutschen Wirtschaftsbüros Taipeh in Sachen CSR oder CSR, also Corporate Social Responsibility. Und da haben Sie kurz Anfang Oktober hat das Deutsche Wirtschaftsbüro Taipeh, ich glaube zum vierten Mal, den sogenannten CSR-Tag durchgeführt. Und diesmal ging es mit 16 Unternehmen in eine Grundschule in Miaoli. Okay. Können Sie ganz kurz beschreiben, worum es bei dem CSR-Tag geht?
Wir haben diesen CSA-Tag ins Leben gerufen, da spielerische Vermittlung von gewissen Inhalten enorm wichtig ist und insbesondere auch in Gebieten, die vielleicht normalerweise ein bisschen weniger Aufmerksamkeit bekommen, weil zum Beispiel dort weniger Industrie vorhanden ist, weniger Unternehmen vor Ort sind. Das heißt, wir sind dann zusammen mit 16 deutschen Unternehmen zu einer eher abgelegenen Schule gefahren und haben dann Kurse im Bereich Umwelt, Technologie und Nachhaltigkeit angeboten. Und auch unser Büro hat zum Beispiel unterrichtet. Da ging es dann so um interkulturelle Themen zwischen Deutschland und Taiwan. Und die Schule, die wir diesmal ausgewählt hatten, war die Chao Shan Elementary School in Yaoli. Und wir hatten dann zusammen 115 Schüler, die an der Entdeckungsreise dort mit teilgenommen haben. Für deutsche Unternehmen ist das Thema CSA schon immer wichtig gewesen. Wir waren auch schon lange Vorreiter in Sachen nachhaltiger Entwicklung und vor allem war es uns wichtig, mit den Kursen die soziale Verantwortung von Unternehmen den Schülern näher zu bringen und auch den internationalen Blick so ein bisschen zu schärfen. Wir haben natürlich auch damit beabsichtigt, dass so ein Tag die interkulturelle Integration zwischen Taiwan und Deutschland natürlich fördert.
Können Sie noch ein bisschen darauf eingehen, was für Aktivitäten das waren?
Also zum Beispiel gab es Brettspiele, die die Wichtigkeit von Recycling zum Beispiel spielerisch vermitteln, Chemieexperimente, die erfahrungsgemäß immer für viel Anklang sorgen, gerade wenn es dann um Farben und andere interessante Sachen geht. Dann gab es kleine Do-it-yourself-Windkraftprojekte und verschiedene andere Rollenspiele dann auch und andere Thematiken. Und es gab auch Unterrichtseinheiten dann zur Förderung des Respekts von Unterschieden zwischen den Geschlechtern, zu Gesundheitsaufklärung, Sicherheit im Straßenverkehr, also alles Themen, die gesellschaftlich extrem wichtig sind.
Jetzt noch zum Schluss, ja, das Jahr ist fast vorbei, aber was ist für den Rest des Jahres geplant oder überhaupt für die Zukunft?
Also die Industrie 4.0-Delegation, die wir nächste Woche begrüßen, habe ich ja schon angesprochen. Ebenso auch unser Oktoberfest am 24. Oktober. Aber wir haben noch zwei Weihnachtsmärkte, und zwar den in Taipei vom 29.11. bis 1.12. und den in Neu-Taipei vom 6.12. bis 18.12. Dann haben wir noch ein traditionelles Gänseessen am 5.12. für die Mitglieder unserer Deutschen Wirtschaftsallianz. Und in Zukunft planen wir für nächstes Jahr schon zwei Oktoberfeste aufgrund des großen Andranges, und zwar unter anderem eins in Taichung beim Maschinenbaucluster und eins in Taipei. Und dann werden wir sicherlich verschiedene Delegationen nächstes Jahr begrüßen können. Gesundheitswirtschaft und Photonik hatte ich schon angesprochen. Wir planen aber auch nochmal eine Delegation mit Silicon Saxony nach Sachsen für den Halbleiterbereich und auch eine nach Taiwan, also in beide Richtungen. Mhm. Um das Feld abzudecken, und sind auch mit anderen Landesfördergesellschaften in Deutschland aktuell im Gespräch, weil wir vertreten unter anderem in West-Hamburg und auch Baden-Württemberg international. Und seit TSMC kriegen wir natürlich aus anderen Bundesländern auch vermehrt Anfragen.
Ja, zum Schluss würde ich Sie gern persönlich fragen, wie haben Sie sich bisher eingelebt? Also gut, Sie kannten Taiwan schon ein bisschen, aber wie erleben Sie Taiwan und wie lernen Sie Taiwan kennen? Ich glaube, Sie wandern gerne.
Das ist richtig. Also ein großer Vorteil, den ich hatte, ist, dass ich, dadurch, dass ich vorher in Malaysia gelebt habe, schon an tropisch feuchtwarmes Klima gewöhnt war. Das heißt, der Temperatur- oder Wetterschock hielt sich hier in Grenzen, als ich Ende Juni hier angekommen bin. Es fühlte sich gefühlt wie in Malaysia so ein bisschen an. Ich wandere sehr gerne. Das ist also auch tatsächlich eine so der ersten Themen, die ich in Angriff genommen habe, um mir dieses Gebiet so ein bisschen zu erschließen. Ich war also im Bereich des Elephant Mountains ausgiebig wandern, in Beizhou bei den heißen Quellen, im Yangmingshan Mountain und in einigen anderen Gegenden. Die Wanderspuren, die sind eigentlich immer am Wochenende im Einsatz. Ich habe dadurch natürlich auch unterschiedliche Leute schon kennengelernt, weil Wandern ja auch hier ein beliebter Zeitvertreib ist. Habe das reichhaltige, sehr gute Teeangebot schon genossen, wofür Taiwan ja sehr berühmt ist, und muss sagen, ich kann mich ansonsten wirklich überhaupt nicht beschweren. Ich bin hier sowohl vom Kammerteam als auch der Gemeinde sehr offen aufgenommen worden.
Sagt Dr. Eva Langerbeck, die Chefin des Deutschen Wirtschaftsbüros Taipei und Delegierte der deutschen Wirtschaft in Taiwan. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, dem 27. November 2024. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.